Meine sehr verehrten Hörer, der Sonntag ist nicht nur Sache des Einzelnen, seiner religiösen Gesinnung und seines Bedürfnisses nach Ruhe, sondern auch der Gemeinschaft, genauer gesagt der Gemeinschaftsordnung. Ist er nicht mehr in diese Ordnung eingefügt, so verliert er nicht nur die daraus kommende Würde, sondern er wird auch von all den Interessen oder Lässigkeiten zerstört, denen er im Wege steht. Nun war er immer von diesen Interessen her bedroht. Der Glaube und die Verantwortung für die religiöse Gesundheit des Volkes haben immer um die Heiligung des Sonntags kämpfen müssen, und der Erfolg des Kampfes hat einen Maßstab für den Stand dieser Gesundheit gebildet. Er ist aber in ein kritisches Stadium getreten, als die christliche Ordnung von der Allgemeinheit nicht mehr als gültig empfunden wurde, als diese ihr fremd, gar feindlich gegenüberstand. Auch haben sich Wirtschaftsformen entwickelt, die bloß von technisch-ökonomischen Gesichtspunkten her bestimmt sind und von denen die christliche Lebensordnung als überholt, ja als hinderlich angesehen wird. So ist die Frage heute die, ob der christliche Teil der Bevölkerung seinen Glauben als wichtig genug empfinde, um Technik und Wirtschaft zur Berücksichtigung seiner Gesichtspunkte zu veranlassen. Dass eine solche Berücksichtigung möglich sei, steht von vornherein fest. Erlauben Sie mir, das zu sagen. Angenommen, die Wahrung des Sonntags brächte entscheidende industrielle oder handelstechnische Vorteile, so würde ohne jeden Zweifel ein Weg gefunden werden, um sie durchzusetzen. Also geht es letztlich darum, ob der gläubige Teil der Bevölkerung entschlossen ist, eine Ordnung aufrechtzuhalten, die seit 3 Jahrtausenden das Leben geformt hat, oder aber sich dahin bringen lässt, sie für Gesichtspunkte zu opfern, die zudem noch durchaus im Fluss sind und sich trotz aller gegenteiligen Behauptungen wieder ändern können. Wir wollen nun einige jener Probleme ins Auge fassen, die sich ergeben, wenn die Idee des Herrentages zur verpflichtenden Norm wird und die heute dringlich geworden sind. Diese Norm hat aber 2 Seiten. Einmal die individuelle. Sie fordert vom Glaubenden, er soll an einem der 7 Tage der Woche nicht arbeiten. Arbeit bedeutet aber nicht nur Last, die um der Notdurft willen getragen wird, sondern auch Werk und damit etwas, das den Menschen interessiert, Erfindungskraft und Gestaltungsfähigkeit anruft und also einen positiven Charakter trägt. Ganz abgesehen davon, dass sie Gewinn und Macht bringt und so den wirtschaftlich-sozialen Stand hebt. Wer nicht arbeitet, verzichtet also auf den Ertrag, der aus der Arbeit erwachsen könnte. Sein Einkommen und daher die wirtschaftliche Sicherheit wie die Möglichkeiten des Lebensgenusses vermindern sich. Er verzichtet weiter auf das lebenssteigernde Element des Leistens und Hervorbringens, um zu ruhen. Letzteres ist ein unmittelbar empfundener Wert für den Ermüdeten. Er fühlt, wie die Spannungen sich lösen, die Kräfte nachwachsen, das Verhältnis zum Dasein wieder offen und genussfähig wird. Es ist aber auch ein Unwert, sofern der Ruhende eben nichts zu tun hat. Und das wird umso lästiger empfunden, je tätiger der Mensch ist und wird vollends unerträglich, wenn der moderne Aktivismus die Fähigkeit zum stillen Bei-sich-Sein zerstört hat. Leere, Langeweile, Ungeduld sind die gefährlichen Folgen. Und wie verhängnisvoll sie werden können, zeigt der Antipuritanismus der angelsächsischen Länder. Wenn aber erwidert wird, in diesen Tag gehörten eben erfreuliche Momente, Beschäftigung mit schönen Dingen, Geselligkeit, Vergnügungen, so lehrt ein Blick in die Wirklichkeit, wie schnell aus der erholenden und freudegebenden Ruhe ein umgedrehter Betrieb wird. Von der Hetzarbeit nicht zu sprechen, welche dabei die Angestellten der Vergnügungsindustrie oft zu leisten haben. Dazu kommt aber dann die andere Seite der Sonntagsnorm, dass sie nicht nur eine individuelle, sondern auch eine soziale Bedeutung hat. Nicht nur der Einzelne, sondern auch die Gesamtheit soll ruhen. Die Ruhe soll zu einem Zustand der Gelöstheit und Freiheit werden, der den Einzelnen umfängt und seinem Leben einen anderen Charakter gibt. Ja, einem Zustand der öffentlichen Feier, der dem Einzelnen als Forderung entgegentritt, weil in ihm das Gemeinwesen als solches ruht und Gott die Ehre gibt. Daraus entstehen aber neue Probleme. Einmal solche, in denen sich das soeben Gesagte ins Soziologische übersetzt. Sobald die seelische Haltung eines Dorfes, einer Stadt, eines Landes zu echtem Ruhen nicht mehr fähig ist und dieses nur negativ als Abwesenheit interessierender Tätigkeiten empfindet, entstehen Stimmungen, wie sie uns ebenfalls aus puritanischen Zuständen entgegentreten. Kollektive Langeweile und daraus sich erhebende kollektive Opposition, die sich in den bedenklichsten Affekten entladen kann. Von hier aus erhebt sich die dringliche Frage, was der heutige Mensch, besonders jene, der keine religiösen Überzeugungen hat, dem die von dort her kommenden Sinngebungen und ebenso, auch das muss berücksichtigt sein, die zeitausfüllenden Tätigkeiten des Gottesdienstes fehlen, was dieser Mensch mit der frei werdenden Zeit anfangen solle. Findet diese Frage keine echte, das heißt einleuchtende, in die durchschnittliche Wirklichkeit übersetzbare Antwort, dann wird aus der Freizeit nur eine Lehrzeit mit all den daraus sich ergebenden Konsequenzen. Eine Zeit der Missstimmung und schweifenden Begehrlichkeit, die sich in Alkohol und Tanzerei oder in einem Sport entlädt, dessen lärmende Erregungen jedes Element der Ruhe zerstören. Nicht davon zu reden, dass der Sport heute weithin ja selbst wieder zu einer Industrie geworden ist. So tritt denn auch in ernsthaften Diskussionen über die Gestalt der Arbeitswoche die Frage, wie der Arbeitende mehr freie Zeit gewinnen könne, ohne wirtschaftlichen Verlust zu erleiden, fast vor der anderen zurück, was er mit der erreichten Muße anfangen solle, ohne dass sie in einen allgemeinen Vergnügungsbetrieb oder einen wilden Sport ausmündet. Fügen wir hinzu, ohne dass die allgemeine Motorisierung die letzten Reste von Naturfrische und Naturfrieden zerstöre. Diese Fragen müssen unsere Pädagogen aufs Ernsteste beschäftigen. Sie betreffen nicht nur die Erziehung des Kindes und des Jungen, sondern auch die des erwachsenen Menschen. Doch können wir hier auf sie nicht näher eingehen. Andere Probleme erwachsen aus der Wirkung, welche der Sonntag als öffentlich geschützter Tag der Ruhe auf das technisch-wirtschaftliche Gesamtleben ausübt. Und damit kommen wir zum eigentlichen Gegenstand unserer Überlegungen. In der vortechnischen Zeit konnte der Produktionsprozess ohne weiteres unterbrochen werden. Durch die Eigenart der Technik ist das anders geworden. Deren Vorgänge laufen in objektiven Zusammenhängen, die nicht beliebig unterbrochen werden können, ohne dass daraus Schäden entstehen. Sie gehen über Zeitstrecken, die nicht nach natürlichen Rhythmen gegliedert sind, sondern ihrer eigenen Logik folgen. Und daraus entstehen Konflikte mit der Sonntagsordnung, die ja mit aus solchen natürlichen Rhythmen erwächst. Besonders die überall sich durchsetzende Automatisierung der Arbeit in Technik und Wirtschaft scheint dahin zu drängen, weil die Kosten der dafür benötigten Maschinenkomplexe so hoch sind, dass diese pausenlos in Gang bleiben müssen, wenn sie rentieren sollen. Ein zweites kommt hinzu und verstärkt die Dringlichkeit des Problems. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Folge von 6 Arbeitstagen über die durchschnittliche Leistungsfähigkeit des Arbeitenden hinausgeht. Daher denn überall Bestrebungen im Gange sind, sie auf 5 einzuschränken. Das wäre nun mit der Sonntagsregel in Einklang zu bringen, indem man das Wochenende auf 2 Tage verlängerte. Der Arbeitende hätte dann den Samstag und Sonntag zur freien Verfügung und damit ausgiebigere Zeit für Erholung und kulturelle Dinge. Auch würde das, was oft zu wenig bedacht wird, eine Erleichterung für die berufstätigen Frauen bringen, die ja neben ihrer Erwerbsarbeit auch noch die in Haus und Familie zu leisten haben. Hier erhebt sich aber das bereits genannte Bedenken, ob der durchschnittlich Arbeitende imstande sei, aus den frei werdenden Tagen mehr zu machen als eine Zeit der Vergeudung von Geld und Lebenskraft oder aber der Leere und Langeweile. Wie die Dinge stehen, ist das trotz aller Versuche, richtige Formen der Erholung und kulturellen Förderung zu schaffen, sehr fraglich. So glaubt man, 2 aufeinanderfolgende Ruhetage vermeiden zu sollen. Aus alledem erwächst die Idee der gleitenden Arbeitswoche. Die Arbeitszeit soll jeweils 5 Tage dauern. Darauf ein freier Tag folgen und dann die Reihe der 5 Arbeitstage wieder einsetzen. Das aber bedeutet, dass von den so sich ergebenden Ruhetagen nur jeweils der 7. auf einen Sonntag fällt und damit für die Arbeitenden der Sonntag als Norm der Ruhezeit praktisch verschwindet. Es bedarf aber keiner besonderen Überlegung, um zu sehen, dass er auch für die Allgemeinheit verschwinden muss, weil deren Ordnungsgefühl vom Arbeitsrhythmus der Mehrzahl bestimmt wird. Nun lege die Antwort nahe, die Arbeitszeit könnte doch auch so verkürzt werden, dass sie anstelle der die Regel bildenden 8 Stunden nur 7 dauerte. Das würde auch der soeben genannten Erfahrung entsprechen, wonach in der letzten dieser 8 Stunden der wirkliche Arbeitsertrag ohnehin auf ein Mindestmaß sinkt. Dem steht aber der Wunsch der Arbeitenden entgegen, nicht nur eine letzte müde Stunde, sondern einen häufiger wiederkehrenden ganzen Tag frei zu bekommen, sodass die Konsequenz auch von hierher auf die gleitende Arbeitswoche zuführen würde. Wenn man aber behauptet, damit solle der Sonntag als Regel nicht beeinträchtigt werden, da es sich nur um Ausnahmegenehmigungen handle, die besonders dringlichen Fällen abhelfen sollen, so bedarf es keiner besonderen Gedächtnisschärfe, um sich zu erinnern, wohin Ausnahmen und Notverordnungen führen. Eine wird die andere nach sich ziehen, bis ein Zustand entsteht, in welchem der Gesetzgebung nichts übrig bleibt, als ihn zu legalisieren. Dazu kommt eine andere, tief ins Leben greifende Konsequenz. Sobald nämlich in der Familie mehrere Personen im Erwerb stehen, wird je nach der Art ihrer Arbeit die gleitende Woche ja auch für sie aktuell. Da diese Woche sich aber nach den Anforderungen des jeweiligen Betriebes richtet, kann ohne weiteres der Fall eintreten, dass in der gleichen Familie verschiedene Personen verschiedene Ruhetage haben. Und es bedarf keiner besonderen Fantasie, um sich vorstellen zu können, welche Verwirrung in der schon ohnehin aus den Fugen gehenden Familienordnung dadurch entstehen muss. Von irgendwelcher Gemeinsamkeit der Ruhe, Erholung, Feier, das heißt aber des Lebens, ist dann keine Rede mehr. Die Pulverisierung des Daseins geht einen durch nichts mehr auszugleichenden Schritt voran und der Staatstotalismus rückt um ein entscheidendes näher. Oder sollte sogar, es wird erlaubt sein, das auszusprechen, eine unbewusst bewusste Absicht darauf gehen, die Familie immer weiter aufzulösen, damit die Organisationen und letztlich aber der Staat die einzigen Bindungen des sonst bindungslosen Menschen, Massenmenschen seien? Jedenfalls ist ohne weiteres klar, welch willkommenes Mittel der ganze Vorgang für alle Gegner der christlichen Lebensordnung sein muss, um sie in einem ihrer zentralen Stützpunkte zu erschüttern. Umso willkommener, als dabei der Eindruck der Antichristlichkeit vermieden und scheinbar nur Forderungen der Menschlichkeit und technisch-wirtschaftlichen Vernünftigkeit vertreten würden. Diese und ähnliche Momente scheinen die traditionelle Woche, um damit den Sonntag zu etwas zu machen, das technisch wie wirtschaftlich unhaltbar und daher überholt ist. So müssen wir tiefer ins Wesentliche gehen. Man begegnet auf der Meinung, die genannten, aus der modernen Entwicklung gezogenen Konsequenzen seien unausweichlich. In ihnen handele es sich um Elemente des großen kulturellen Entwicklungsprozesses, der jetzt in die technische Phase getreten und dem zu widerstehen Unsinn sei. Darauf ist zu erwidern, dass die Vorstellung eines mit Notwendigkeit voranschreitenden Prozesses einfach falsch ist. Diese Vorstellung hat sich zuerst im idealistischen Denken gebildet, das die ganze Geschichte als einen solchen Prozess auffasste. Charakteristischerweise ist sie dann vom materialistischen Denken aufgenommen worden und beherrscht heute die Vorstellungswelt des Kommunismus, in welchem der uralte Kampf Asiens gegen Europa seine neue und gefährlichste Gestalt gewinnt. Denn trotz aller scheinbar widersprechenden Teilerscheinungen ist der Kommunismus uneuropäisch. Er ist die heutige Form asiatischer Despotie und es ist höchste Zeit, dass der Europäer das erkenne. Und erkenne, dass der Gedanke des notwendig sich vollziehenden Prozesses eines der stärksten Mittel für die kommunistische Propaganda ist. Sie redet nämlich dem Gegner das Gefühl ein, er stehe auf verlorenem Posten, da die marxistische Weltordnung unaufhaltsam im Kommen sei. Diese Suggestion muss durchbrochen werden. Denn die menschliche Geschichte ist kein Prozess, sondern eine Folge personaler Entscheidungen. Wohl gibt es Prozesse innerhalb dieses Zusammenhangs. Sie werden aber jeweils durch Taten in Gang gesetzt, die aus der Freiheit hervorgehen und von denen verantwortet werden müssen, die sie tun. Das gilt auch für unsere Frage. Es ist einfach nicht wahr, dass die Beseitigung der alten, den Sonntag enthaltenden Lebensordnung kommen müsse. Sie kommt nur, wenn sie gewollt wird. Und sie wird gewollt, wenn bestimmte weltanschauliche Entscheidungen dazu veranlassen. Nun wird aber erwidert, hier gehe es nicht um Philosophien und Weltanschauungen, sondern um Tatsachen. Die Weise, wie die Produktions- und Verbrauchsvorgänge sich gestalten, sei von solcher Art, dass der Sonntag nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Den, der das behauptet, darf man auffordern, er möge sich folgende Frage stellen. Angenommen, an der Aufrechterhaltung des Sonntags hingen wichtige technische und wirtschaftliche Vorteile. Würde dann die gewaltige Erfindungskraft und Organisationsfähigkeit, die wir in unserer technischen Welt am Werke sehen, nicht sehr bald einen Weg finden, um sie trotz aller Schwierigkeiten durchzusetzen? Man muss doch ehrlich sein und zugeben, dass es sich durchaus nicht um Unmöglichkeiten, sondern um wohl erhebliche, aber überwindbare Schwierigkeiten handelt, die überwindbar freilich nur dann sind, wenn man den Wert dessen sieht, worum es sich handelt. Darauf wird man erwidern, das Religiöse habe den Charakter der Allgemeingültigkeit verloren. Es sei ein für alle Male zur Sache persönlichen Bedürfnisses und privaten Urteils geworden. Und so könne die Ordnung des kulturellen Lebens nicht mehr von ihm her bestimmt werden. Was aber den Sonntag angehe, so ruhe er auf der Vorstellung einer Offenbarung, an welche der Großteil der Bevölkerung nicht mehr glaube. Ja, selbst bei denen, die konfessionsmäßig an ihr festhielten, handle es sich weithin nicht mehr um eine echte Überzeugung, sondern um das Festhalten einer immer mehr verblassenden Tradition. Zunächst einmal, die Zahl derer, die an die Offenbarung glauben, ist viel größer, als hier angenommen wird. Gewiss entfernen sich viele von ihr. Dafür erwacht aber der christliche Glaube in einer neuen Weise bei einer steigenden Anzahl anderer. Und nach dem Prinzip der Elitebildung ist zu erwarten, dass von ihnen eine neue, noch nicht absehbare Wirkung ausgehen wird. Das Christentum, meine sehr verehrten Hörer, ist an die Behauptung, es gehe zu Ende, gewöhnt. Sie gehört zum Inventar der Zeitparolen, ist schon oft erhoben und ebenso oft Lügen bestraft worden. Man tut gut, damit vorsichtig umzugehen. Dann ist aber etwas anderes zu bedenken. Soll ein Ruhetag werden, was sein Wesen meint, dann darf er nicht nur darin bestehen, dass nicht gearbeitet werde. Das reicht nicht hin, um ihm jene Gültigkeit zu geben, welche auf die Dauer vor dem Lebensgewissen die Niederlegung der Arbeit rechtfertigt. Und ebenso wenig reicht es dazu hin, dass an ihm Dinge geschehen, welche der Erholung und Freude dienen oder kulturell bereichern. Und abermals nicht, dass sich an ihm ein Gefühl der Gemeinsamkeit derer entwickle, die ruhen, nachdem sie vorher in der Gemeinschaft der Arbeit gestanden haben. Das alles bleibt im Vordergründigen. Mehr ist nötig. Echte Ruhe hat immer eine Dimension gehabt, die über das Empirische hinausgeht. Sie war immer vom Charakter der Feier getragen. Und Feier ist ein religiöses Phänomen. Im Westen war aber die religiöse Feier 2000 Jahre lang vom christlichen Glauben getragen. Die nationalsozialistischen Experimente haben gezeigt, welch leere Angelegenheiten Feiern sind, die nach Programmen gemacht werden. Der vom Christlichen her bestimmte Weltbereich, das heißt also auf jeden Fall Europa und Amerika, hat seine Wurzeln im Christentum. Und diese sind, trotz aller Entfremdung, immer noch lebendig. So wäre es ein gefährliches Experiment, sie zu zerstören. Was man in Russland in dieser Beziehung mit Gewalt und Propaganda erreicht hat, kann ich nicht beurteilen. Noch schwieriger ist die Frage, was im asiatischen und afrikanischen Bereich geschehen werde. Uns geht das aber zunächst nichts an. Die westliche Welt muss sich in ihre eigene Tradition stellen, sonst verliert sie ihren Stand. So wäre es gut, wenn die Gegner der Sonntagsordnung sich klar machten, was alles an geschichtlich wirksamen Vorstellungen, an Werten der Ehrfurcht und des Vertrauens in die Führung des Daseins, an Gefühlszusammenhängen verschiedenster Art mit ihr verbunden ist, und selbst da noch weiter wirkt, wo der christliche Glaube verschwunden scheint. Jeder Chirurg hütet sich, Organzusammenhänge zu zerschneiden, von denen er nicht weiß, wohin sie wirken. Würde aus noch so starken wirtschaftlich-technischen Erwägungen heraus der Sonntag wegoperiert, dann würde man nach einiger Zeit mit Schrecken sehen, welche Schäden das angerichtet hat. Um ein Beispiel zu nennen. Hätte vor einigen Jahrzehnten jemand gesagt, die Fabriken dürften ihre Abwässer nicht in die Flüsse leiten, weil dadurch unabsehlicher Schaden angerichtet werde, dann hätte man ihn einen Ästheten, einen Romantiker, einen Reaktionär genannt. Man hätte gesagt, hier handle es sich um harte Notwendigkeiten, und davor hätten Dinge wie die Sauberkeit der Flusswässer selbstverständlich zurückzutreten. Heute steht man hierin vor einer fast verzweifelten Situation. Man hat erkannt, dass die Flüsse mehr sind als nur befahrbare Wasserstraßen, nämlich lebendige Adern im geografisch-kulturellen Organismus eines Landes, ja eines ganzen Länderkomplexes. Von ihnen aber hat kürzlich einer der Fachleute gesagt, unsere Flüsse sind Kloaken geworden. Etwas Analoges gilt hier. Der Sonntag ist nicht nur eine soziologische Einrichtung, die gegenüber technisch-wirtschaftlichen Notwendigkeiten unwesentlich würde, sondern ein wichtiges Organ im Gesamtleben. Von vitaler Bedeutung selbst für jene, die seinen offenbarungsmäßigen Inhalt nicht mehr anerkennen. So kann man allen Verantwortlichen nur sagen, was einst im römischen Senat ernste Männer den Trägern der Staatsgewalt zuriefen, wenn die Dinge einen bedenklichen Weg zu gehen schienen. Mögen die Konsuln zusehen, dass dem Gemeinwesen kein Schaden erwachse. Das Problem des Sonntags hängt eng mit einem anderen zusammen, das aber bis in die Wurzeln unseres Daseins reicht. Es entsteht aus der Tatsache, dass der neuzeitliche Mensch die ungeheure wissenschaftliche und technische Leistung der letzten Jahrhunderte mit einem Verlust bezahlt hat, dessen Größe uns immer deutlicher zu Bewusstsein kommt. Er ist zum Aktivisten geworden. Diesen Aktivismus hat man lange als Aufstieg zu größerem Lebensreichtum, ernsterer sittlicher Verantwortung angesehen. Einer wachsenden Zahl von Menschen aber wird klar, was an dieser Meinung falsch war. Gewiss ist Großes gewonnen, aber auch Großes verloren worden. Alles das nämlich, was man kontemplative Werte nennen mag. Die Kräfte der Stille und Sammlung, des tieferen aus dem Seelengrund kommenden Wissens, des Gefühls für Weisung und Warnung aus einem Bereich, der weiter innen liegt als bloße Vernunft und Zweckmäßigkeit. Der moderne Mensch hat überall an Tiefgang verloren. Sein Leben wird immer dünner und sein Instinkt immer schwächer. Das ist kein Pessimismus, sondern Tatsache. So verliert er sich immer mehr an den Zusammenhang maschineller Apparaturen, der seine Welt erfüllt. Entsprechendes gilt gegenüber der Macht des Staates. Durch die ganze Welt geht eine totalitäre Tendenz, nicht bloß durch die kommunistische, sondern auch durch die freiheitliche, nur dass sie hier einen anderen Charakter annimmt. Man denke an den Behördenapparat, der in immer mehr Gebiete des Lebens eingreift. An die Presse, welche Gedanken, Urteile, Stellungnahmen der Bevölkerung bestimmt. An die Prägung des Lebensgefühls und des Geschmacks durch Kino und Radio. An die fortschreitende Veröffentlichung alles Lebens, welche den privaten Bereich zerstört. Und noch vieles der Art. Gegen alles das wird der moderne Mensch immer wehrloser, weil die in eigener Tiefe verwurzelte Standkraft der Person, die Fähigkeit, Herr seiner selbst zu sein, der Zusammenhang mit den haltgebenden absoluten Werten bei ihm beständig abnimmt. Eine echte Pädagogik hat daher die wichtige Aufgabe, die verlorenen Werte zurückzuholen. Dafür ist es aber von größter Bedeutung, den Raum wiederzugewinnen, in welchem absichtslose, frei in sich ruhende Existenz möglich wird Und dazu gehört vor allem der Sonntag. Denn er ist nicht nur Abwesenheit von Arbeit und Möglichkeit von Erholung, sondern Feier. Ein Zustand des Lebens, in welchem die Hoheit Gottes hervortritt und den Menschen frei macht. Verschwindet der Sonntag, dann bedeutet das einen weiteren und entscheidenden Schritt zur Veräußerlichung und damit zur Schwächung des Lebens. Der Verlust an menschlicher Substanz, die Schwächung echter, geschichtsschaffender Kraft, die daraus folgen, werden durch keine technischen oder wirtschaftlichen Vorteile aufgewogen. Und so mögen auch jene, für die der christliche Kern des Sonntags keine Gültigkeit mehr hat, diese Momente berücksichtigen und den Sonntag nicht nur aus technischen oder formal paritätischen, sondern aus tieferen Gesichtspunkten her betrachten. Wenn man aber behauptet, am gleitenden Ruhetag könne man sich doch auch religiös vertiefen, so gibt es darauf nur die Antwort: Wer so spricht, kenne weder das Wesen des Sonntags noch das des Menschen. Glaubt er wirklich, man könne die durch über 3000 Jahre heraufkommende Hoheit des Herrentages durch einen Kalendertermin ersetzen, der auf Befehl modernster Nützlichkeiten von einem Wochentag auf den anderen springt? Und die Seele des Menschen werde diesem technisch-ökonomischen Fabrikat gehorchen und sich in ihm religiös vertiefen? Nur der Herr aller Tage kann seinen Tag begründen und ihm jene Heiligkeit geben, welche die glaubensbereite Innerlichkeit empfindet und von welcher auch jene zehren, die nicht an ihn glauben, in einem Maße, das ihnen gar nicht zu Bewusstsein kommt. Das mag eine andere Erwägung näher bringen. Man pflegt zu sagen, der moderne Mensch bedürfe keiner Religion. Was für den Früheren die Religion war, seien für ihn die Arbeit, der kulturell-politische Fortschritt und die Natur. Die Neuzeit hat etwas ganz Elementares vergessen. Alle Elemente des Daseins, Dinge, Handlungen, Beziehungen, Ordnungen, gewinnen ihren vollen Sinn erst dann, wenn sie über ihren unmittelbaren Sachgehalt hinaus die Dimension des Religiösen gewinnen. Es ist nicht so, dass der Mensch in sich fertig wäre und er außerdem, wenn er das Bedürfnis empfindet, auch noch in eine religiöse Beziehung eintreten könnte, sondern das Dasein wird erst im Religiösen vollständig. Die Mächtigkeit der alten Kulturen, die wir so tief empfinden, kommen daraus, dass sie diese Dimension hatten. Und nicht nur, weil sie Tempel und Kultstätten besaßen, sondern weil ihr ganzes Leben dieses Element enthielt. Es wäre ein ganz dünner Ästhetizismus, etwa die griechische Kunst zu schätzen und nicht zu sehen, dass das ganze griechische Dasein von religiöser Energie durchwirkt war. Dass sich Vollenden eines Werkes, das Gipfen einer Begegnung, das Gelingen einer Tat war etwas, das sich letztlich im Religiösen vollzog. Walter F. Otto hat in seinem Buch über die Götter Griechenlands hierüber Entscheidendes gesagt. Das gilt aber nicht nur für die griechische, sondern für alle alten Kulturen. Gilt für das Mittelalter und gilt noch für die Neuzeit bis zum Durchbruch des europäischen Positivismus und Materialismus. Und dann beginnt das Dasein endgültig profan zu werden. Das Gleiche wäre von der Natur zu sagen. Das echte Verhältnis zu ihr besteht nicht darin, dass man fühlt, wie gut die Luft ist und wie schön die Landschaft. Von der Barbarei zu schweigen, die sich an arbeitsfreien Tagen aus den Städten ergießt und den Wald zu einem Ablagerungsplatz für Abfälle macht. In ihm geht es um die lebendige, innere Beziehung des Menschen zu dem, was da draußen als Baum still wächst, sich als Berg in die Höhe hebt, als Fluss rein ist und strömt. Wenn überhaupt noch Natur sein soll, wie weit das auf die Dauer möglich sein wird, steht dahin, dann kann es nur aus einer menschlichen Tiefe heraus erwachsen, die ihrerseits selbst erst wieder geweckt und entwickelt werden muss. Und es ist ein Trost, dass die besten Pädagogen das heute wissen. Im Letzten läuft das ganze Problem auf die Frage hinaus, wie der Einzelne bzw. die Gruppe oder Richtung, der er angehört, zur christlichen Lebensordnung steht. Hört man schärfer hinter die Begründungen, mit denen der Sonntag für überholt erklärt wird, so merkt man, dass das letzte Motiv, die Gleichgültigkeit, ja die Feindschaft gegen das Christentum ist. Es hat keinen Sinn, das zu verschweigen. Hier müssen die Verteidiger des Sonntags die Illusionen wegtun. Ebenso wie die Angreifenden ehrlich sein und ihre eigentlichen Motive nicht hinter Vorletzten verschanzen sollten. Die Schwierigkeiten, welche der Wahrung des Sonntags entgegentreten, können überwunden werden, wenn man es ernstlich will. Unüberwindlich werden sie erst durch den geheimen Willen. Sie sollen unüberwindlich sein, damit der Tag des Herrn als überholt, als kirchlich reaktionär, als dem Fortschritt feindlich erscheine. Dann bleibt nur der Kampf. Die Christen tun gut, sich das ganz klar zu machen. Man wird sagen, sie seien rückständig, sie seien aus irgendeinem Grund Interessenten oder von solchen bezahlt, sie hätten keinen Sinn für den arbeitenden Menschen und so fort durch all die Reihe der Motivverfälschungen, wie sie von je auftauchen. Es geht aber um etwas schlechthin Entscheidendes und sie dürfen nicht weich werden. Sie kämpfen noch für die mit, gegen die sie kämpfen müssen, denn sie kämpfen für den Menschen. Endlich muss aber noch etwas anderes gesagt, richtiger gefragt werden, und es soll in allem Freimut geschehen. Hat die kirchliche Verkündigung und religiös-ethische Erziehung hier alles getan, was getan werden sollte? Genauer, ist die Aufgabe der Sonntagsheiligung nicht zu einseitig unter den Gesichtspunkt des Gebotes und der Pflicht gestellt worden? Selbstverständlich steht hinter dem Herrentag das dritte Gebot. Er hat nicht nur wichtigste Wirkung auszuüben, sondern auf ihm liegt der Charakter der Hoheit. Und diese findet ihren Ausdruck im Gebot: Gedenke, dass du den Tag des Herrn heilig haltest. Das ist wahr und soll in keiner Weise angetastet werden, waren aber Verkündigung und Unterweisung auch hinreichend bemüht, die Werte des Sonntags herauszuarbeiten und sie überzeugend darzustellen? Ist der Herrentag dem heutigen Menschen mit seinem Leben in Beziehung gesetzt worden, wie es wirklich ist, so dass er sich verstanden fühlte und die Hilfe sah, die ihm daraus erwächst? Oder musste er das Sonntagsgebot als etwas empfinden, das aus einer vergangenen Welt kam und der seinigen auferlegt wurde, ohne dass er wirklich sah, warum? Waren Unterweisung und Praxis hinreichend bemüht zu zeigen, wie man den Sonntag mit wertvollen und freudeschaffenden Momenten erfüllen könne? Oder wurde der Glaubende mit dem Gebot allein gelassen, sodass seine Fähigkeiten des Erfindens und Gestaltens versagen mussten und er den Tag im Wesentlichen als etwas Negatives empfand? Der Hörer versteht gewiss, dass es hier nicht um bloße Kritik noch um Besserwissen geht. Wer selbst vor der Aufgabe gestanden hat, weiß, wie schwer es ist, eine Verbindung zwischen dem Feiercharakter des Sonntags und den gegebenen durchschnittlichen Verhältnissen zu schaffen. Die Fragen sollten Hinweise zur Selbstprüfung sein, ohne die der Kampf um den Sonntag auf die Dauer vergeblich bleiben muss.